So, hallo. Ist das Mikro an? Könnt ihr mich hören? Ja? Gut. Schön, dass ihr da seid. Mensch, jetzt ist ja ganz schön voll geworden. Super. Ich bin noch ein ganz klein bisschen nervös. Ich bete noch mal kurz. Vielleicht hilft mir das. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass wir schon so viel hören konnten, dass du wirklich Interesse an uns hast und dass du die Antwort bist auf viele Fragen, die wir haben. Und ich bitte dich einfach, dass du meine Worte jetzt segnest, dass es genau das ist, was du im Herzen hast und dass es einfach unsere Herzen berührt. Mach uns bereit, das zu empfangen, ganz neu, ja, uns dir hinzugeben. Amen. So, heute, dieses Mikro, heute habe ich was rausgesucht. Das bezeichnen wir manchmal als Basics. Also so, als müsste das eigentlich schon jeder wissen, aber ich glaube, gerade diese Basics, darüber müssen wir öfter sprechen, weil wenn wir die vergessen oder vernachlässigen, oh, bin ich zu schnell, gut. Also gerade diese Grundlagen sind enorm wichtig, weil wenn wir die weglassen, ohne Fundament kann man ja kein Haus bauen. Ne? Also deswegen müssen wir immer wieder zurück zu den Grundlagen. Genau. Und wir haben vorhin gesungen, das ist Gnade, das ist Liebe, das ist Treue. Unser Gott ist richtig gut. Amen. Genau. Ich lese mal zu Beginn einen Bibelvers aus Lukas 19, Vers 10. Da sagt Jesus von sich selber, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und heute geht es um verloren und gerettet. Und das klingt so ein bisschen so wie Schwarz-Weiß-Malerei. So. Also entweder du bist gerettet, du kommst in die Hölle oder du kommst in den Himmel oder du bist verloren. Sorry, jetzt bringe ich schon selber durcheinander hier. Genau. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Super. Aber da muss ich ganz wichtig was zu sagen. Wir gucken uns einmal an verloren. Das klingt so negativ. Aber jetzt erkläre ich euch mal was. Pass auf, das ist richtig interessant. Oh, langsamer. Langsamer. Also, verloren. Wisst ihr, was man nicht verlieren kann? Also, nicht wirklich, ja? Zum Beispiel diese Büroklammer hier. Also ich habe davon zu Hause ein paar, wenn ich die verliere, dann merke ich es wahrscheinlich gar nicht, ist nicht wirklich verloren, ich habe es verlegt, nicht so wichtig. Oder ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Stück Klopapier verloren habt oder so ein Zewa oder so. Das verliert man nicht, ne? Das ist halt einfach im Müll. Das wird auch nicht beim Fundbüro abgegeben. Das ist einfach nicht so, ja, warum? Das ist einfach nicht so wertvoll, ne? Aber zum Beispiel das hier, das kann ich verlieren, mein Ehering. Der ist für mich wertvoll. Wenn ich den verloren habe, dann muss ich suchen. Dann gucke ich, oh, wo ist der, dann bin ich traurig. So, also es gibt Sachen, die haben einfach keinen Wert und deswegen würde man nicht unbedingt viel Zeit aufbringen, das zu suchen. Das heißt, wenn man sagt, etwas ist verloren, zum Beispiel ich habe meinen Ehering verloren, dann zeigt das, dass mein Ehering wertvoll ist. Wir versuchen es mal. Ich puste zu viel. Diese moderne Technik. Ist das so besser? Bam, badabam. Bam, badabam. Hallo, hallo. War das besser so? Okay, naja, der Techniker macht das schon. Danke, Michael. So, das, ja. Genau, also es geht heute um verloren und wiedergefunden. Und es gibt ein Kapitel in der Bibel, da kommt 10-mal verloren und wiedergefunden vor. Das ist Lukas Kapitel 15. Ich habe gedacht, ich heiße Lukas, da predige ich mal aus Lukas wieder. So, genau. Und da gibt es drei Geschichten, die kennt ihr bestimmt, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. Vielleicht magst du mal die schönen Bilder. Dann habe ich auf euch schöne Bilder mitgebracht, damit es nochmal so, ja. Ich fand, die sehen so knuffig aus, die beiden Schafe. Und nochmal das von den Lämmchen, das ist auch schön. Ja. Oh, ist das nicht schön? Super. Also, da gibt es das Gleichnis. In Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium gibt es drei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Und alle haben was mit verloren und wiedergefunden zu tun. Und das erste, da geht es um Schafe. Und noch ganz kurz zum Kontext, Jesus redet hier wieder mal, wie so oft, mit den Pharisäern. Die sagen nämlich, Jesus, du bist doch verrückt, du isst immer mit diesen schlechten Leuten, mit den Verlorenen, die sind Sünder, die sind Zolleinnehmer, also von so die uncoolen Leute, mit denen gibt Jesus sich ab. Und dann erzählt er diese drei Gleichnisse. Das erste ist von dem verlorenen Schaf, ja, also der Schafhirte ist vielleicht abends an seinem Stall und die Schafe kommen alle rein, okay, 97, 98, 99, oh, wo ist Nummer 100? Nummer 100 fehlt. Und was macht der Schafhirte? Er geht raus und sucht das Schaf. Das ist ihm so wichtig, Er geht raus und sucht das Schaf und dann hat es sich wahrscheinlich irgendwo verirrt und er findet es und er trägt es nach Hause und freut sich riesig und sagt zu den Nachbarn, hey, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Super, ne? Und das zweite Gleichnis ist fast genauso, können wir auch schnell zusammenfassen. Das ist die verlorene Münze. Ja, und da habe ich gedacht, Münze, bei uns gibt es ein 2-Euro-Stück, ist nicht so viel wert. Also heutzutage wäre es wahrscheinlich der verlorene Geldschein. Ja? Also das ist ein bisschen, alle gucken. Also ja, genau, der Praktikant hat 50 Euro. Also, ja, ich bin gesegnet, danke Jesus. Also stellt euch vor, ihr habt einen 50-Euro-Schein verloren, ja, das macht es doch bildhafter, oder? Und die Frau, die hatte nur 10 davon, das heißt, die hat 500 Euro gerade und hat einen 50-Euro-Schein verloren. Und was macht sie? Sie stellt das ganze Haus auf den Kopf und sie sucht hinterm Sofa, unterm Sofa, zwischen den Polstern. Kennt ihr das? Meistens sind die Sachen im Sofa. Und in den Küchenschränken oder was auch immer. Und damals war das schwierig, da hatten wir nicht so schön Teppich wie hier oder Fliesen oder so, sondern da war das staubig, vielleicht war da noch Stroh irgendwie. Und dann war das gar nicht so einfach, so eine Münze zu finden. Genau, aber sie scheut keine Mühe und am Ende findet sie ihre verlorene Münze oder den 50-Euro-Schein und freut sich und sagt, hey, freut euch mit mir zu den Nachbarn, ich habe es wiedergefunden. Genau, und das fand ich ganz cool, vorm Gottesdienst hat Else mir, die wusste nichts, worüber ich predige, hat mir erzählt, dass gestern eine Freundin von ihr Tasche verloren hat, da war das Portemonnaie drin und der Schlüssel und Handy, alles drin, alles war da drin, ja, das kennt ihr ja, und dann hat sie die verloren unterwegs, aber Else hat gesagt, sie haben gebetet und gebetet und abends hat jemand angerufen und er hat die Tasche gefunden und sie ist wieder da, super, genau, also sowas kann man nicht einfach ersetzen, ne? Das braucht man, das ist gut. Und die dritte Geschichte, die kennt ihr natürlich auch, wahrscheinlich gibt es so ein berühmtes Gemälde von Rembrandt, der verlorene und wiedergefundene Sohn. Ja, da ist der Sohn und er sagt, Papa, ich will nicht warten, bis du tot bist, gib mir jetzt mein Erbe und nimmt das ganze Geld und haut ab und geht nach Las Vegas. Und er verpulvert das ganze Geld, nichts bleibt übrig, er hat sehr viel Spaß damit, er hat auch sehr viele Freunde und am Ende geht es ihm richtig, richtig schlecht. Also er geht natürlich nicht nach Las Vegas, aber so ähnlich. Er geht in ein fernes Land, steht hier. Und dann, als das ganze Geld leer war, hat er auf einmal keine Freunde mehr. Hat kein Essen mehr und was er jetzt hier macht, er geht zu einem er geht die Schweine hüten. Und wenn wir uns vorstellen, Jesus erzählt die Geschichte ja hier den Pharisäern, also zu Juden, das ist für die eine Horrorvorstellung, ja? Schweine, das ist ja überhaupt nicht koscher und jetzt muss der Junge da hin und muss auf die Schweine aufpassen. Und es kommt noch schlimmer, er hat so viel Hunger, dass er am liebsten das Schweinefutter essen will. Ja, und was macht er dann? Er sagt sich, Mann, ich bin doch echt dumm, oder? Das geht doch nicht. Ich will zurück zu meinem Papa, ich muss mich entschuldigen, ich habe richtig Mist gebaut. Ich gehe zurück und ich sage, es tut mir leid, ich habe gesündigt, kannst du mir vergeben? Ich mach mich zu deinem Diener. Ja, er sagt, selbst die Diener in dem Hause meines Vaters sind besser dran als ich. Er will auch zu einem Diener gemacht werden. Also geht er zurück und ihr kennt die Geschichte, aber ich finde sie so schön, deswegen erzähle ich sie. Und er geht zurück und der Vater sieht ihn von Weitem, ja, also der hat Ausschau gehalten. Und ihr habt das finde ich total krass, in der Kultur war das halt ein Unding, was der Vater jetzt macht. Dem ist es völlig egal, ob das dumm aussieht, der rennt einfach zu seinem Sohn, ja. Also damals war das total peinlich, wenn so ein Mann einfach da rennt, das geht, dann muss er sein Gewand und das sieht dumm aus, ja, das macht man nicht. Aber der Vater, dem ist das egal, der rennt und geht zu seinem Sohn und der Sohn sagt, Vater, es tut mir leid, ich habe gesündigt gegen dich, gegen den Himmel und mach mich doch zu einem deiner Diener. Und der Vater sagt, du spinnst wohl, Quatsch, komm her, hier, bring ihm das teuerste Gewand und so weiter. Und richtig krass, gebt ihm den Ring, den Siegelring. Ja, also der hat gerade ein Drittel oder die Hälfte, wie auch immer, vom Vermögen verpulverisiert und jetzt kommt der Papa und der Ring damals, das war wie die Kreditkarte. Das ist gleich das erste Mal, hey, gib ihm die Kreditkarte. Ja, weil mit dem Ring konntest du rechtskräftige Geschäfte machen. Ja? Also es war noch mehr als die Kreditkarte, aber auch die Kreditkarte. So, das ist total krass. Das ist die Reaktion von dem Vater. Ja, und wir kennen die Geschichten und sowohl am Anfang der Hirte, dann die Frau, die nach dem Geldstück sucht und auch der Vater, das steht natürlich für Gott. Und Gott ist einfach super gnädig. Und das ist richtig wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube, dass wir das theoretisch vielleicht wissen, aber manchmal doch nicht so richtig. Deswegen rede ich heute darüber. Genau. Und eine Frage, ich habe mich bei der Predigt habe ich ein bisschen inspirieren lassen von Rick Warren. Vielleicht kennt ihr den, der hat so ein Buch geschrieben. Genau. Und hat die Frage gestellt, was verliere ich eigentlich, wenn ich verloren bin? Und lasst uns das mal anschauen, anhand der Geschichten. Was verliere ich, wenn ich verloren bin? Also das eine, was ich verliere, gucken wir uns das Schaf an. Das Schaf verliert Wegweisung oder Richtung oder Orientierung. Ja. Und das Interessante ist, Schaf, das meint das sicherlich gar nicht böse. Ich stelle mir das so vor, so, oh, das Gras ist ja grün und oh, das ist ja noch saftiger und oh, da gibt es was zu trinken und dann, oh, wo bin ich denn jetzt? So, wisst ihr? Und das meint es gar nicht böse, aber es kommt halt irgendwie vom Weg ab und ist nicht mehr beim Hirten. Der Hirte kann nicht mehr sagen, wo es lang geht. Und so diese Richtung, verlieren wir auch manchmal in unserem Leben die Richtung. Es gibt viele Leute, die haben eine ungeheure Geschwindigkeit in ihrem Leben. Die rennen in irgendeine Richtung, aber eigentlich wissen die gar nicht, wohin. Ungeheuer schnell sind wir unterwegs, alles muss sehr effektiv, gerade wir Deutschen sind sehr effizient mit unserer Zeit und so. Aber wo geht es eigentlich hin? Ja, also Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Wo läufst du in deinem Leben vielleicht in eine falsche Richtung? Das Zweite, was wir verlieren, wenn wir verloren sind, wie in den Gleichnissen hier, den Schutz. Ja, der Hirte, der passt auf das Schaf. Auf die ganzen Schäflein. Sind sie noch? Ach, schön sind sie. Also der Hirte passt auf die Schafe, ja. Und alleine ist ein Schaf ziemlich hilflos. Ich habe gelesen, Schafe sind kurzsichtig. Die können sich nicht gut orientieren und haben nur grünes Gras im Kopf. Genau. Verfangen sich vielleicht irgendwo im Gestrüpp oder so. Und können sich nicht, haben keine Krallen, können nicht sehr schnell rennen. Also die brauchen den Schutz vom Hirten. Genau. Und manchmal passieren in unserem Leben auch so doofe Sachen, wo wir uns irgendwie so hilflos fühlen oder wo irgendwie schlechte Sachen passieren. Und ihr kennt sicherlich die Bibelstelle aus Römer 8, 28. Wie heißt es hier in der Neuen Genfer? Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also, wenn wir Gott lieben, wenn wir also bei ihm sind, wenn wir uns entscheiden, bei ihm zu sein, dann wird selbst das Schlechte zum Guten mitwirken. Aber wisst ihr, das stimmt nur dann, wenn wir bei ihm sind, also wenn wir uns unter seinen Schutz stellen. Genau. Dann gilt das für uns, dass selbst das Schlechte uns nichts anhaben kann. Auf Dauer. Genau. Und das Dritte, was wir verlieren, wenn wir verloren sind, ist das Potenzial. Also stellt euch vor, der 50-Euro-Schein fällt in Gulli. Der hat nicht seinen Wert verloren. Das ist ganz wichtig. Der ist immer noch genau 50 Euro wert, auch wenn er dreckig ist. Ist egal. Ist 50 Euro wert. Aber was er verloren hat, ist sein Potenzial. Weil keiner kann damit irgendwas machen. Ich kann damit nichts kaufen. Wisst ihr, mit Geld kann man so viele gute Sachen machen. Aber wenn es im Gulli liegt, dann kann man damit wenig machen. Ja. Also wir lernen, der Wert ist unverändert. Da fällt mir gerade eine Sache ein. Wenn wir gucken manchmal so eine Serie, da geht es um Kunstdiebstähle. Und das ist interessant, wenn ein Kunstwerk, ein Gemälde verschwunden geht oder verloren geht, dann steigt der Wert so noch. Also wenn etwas verloren geht, dann steigt der sogar noch. Das ist krass. Genau. Aber wie gesagt, also wenn wir verloren sind, was verlieren wir? Unser Potenzial. Richtung, Schutz und Potenzial hatten wir jetzt. Genau. Und ich glaube, manchmal denken wir so klein von unserem Leben und dem Potenzial, was Gott sieht. Und ich habe gedacht, wir lesen mal die Stelle aus 2. Korinther 2, Vers 9. Da heißt es, da zitiert Paulus das Alte Testament, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und diese Bibelstelle wird oft verwendet, wenn wir an den Himmel denken. Ja, im Himmel ist es so schön, das kann sich keiner vorstellen. Das stimmt. Aber ich glaube, Gottes Pläne für die Erde, für unser Leben hier, sind schon so groß, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, wenn wir mal ein bisschen mehr davon verstehen würden, was Gott alles mit unserem Leben machen kann, dann wären wir auch weniger neidisch auf andere oder so. Also dann dann wären wir viel, ja, viel gesünder in unseren Beziehungen auch und so. Ja, also was kann Gott alles machen, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen? Was hält dich im Leben ab, irgendwie noch so, ja, dich ganz Gott zur Verfügung zu stellen, dich ganz dem Plan, den er für dich hat, hinzugeben? Verloren sein, so wie die Bibel das hier beschreibt, heißt vor allem, dass die Beziehung zu Gott kaputt ist. Das ist verloren sein. Die Beziehung zu Gott ist nicht intakt. Und das hat noch andere Konsequenzen. Wenn wir verloren sind, dann fehlt uns auch in vielen Sachen die Freude. Dann geht die Freude verloren. Das ist so ein bisschen das Stereotyp von reichen Schauspielern. Die sind reich, berühmt und zum 7. Mal verheiratet oder so. Ich weiß nicht. Oder so. Also die sind unglücklich, die haben keine gesunden Beziehungen und ihnen fehlt irgendwie was Entscheidendes. Und auch der verlorene Sohn, der kommt zu der Einsicht, was ihm eigentlich fehlt, was eigentlich kaputt ist, was das Problem ist, ist die Beziehung zu seinem Vater. Und ich finde das so schade, dass wir in der Welt, gibt es oft so schöne Ausreden, wenn irgendwie das mit den Beziehungen nicht klappt. Also deswegen mag ich manchmal Liebesfilme nicht weil sie schnulzig sind, sondern weil das manchmal so Lügen sind, die uns dabei gemacht werden. Irgendwie das, ja, so von wegen, das war nicht der Richtige oder so, deswegen hat es nicht geklappt. Oder wir haben uns verändert oder so. Also ich glaube schon, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass ich bin ja auch verheiratet. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist. Aber ich finde das so schade, wenn Leute so kurz denken und irgendwie gar nicht sehen, wenn sie in 7 Beziehungen hintereinander waren, keine hat funktioniert. Ja, was war denn der gemeinsame Nenner? Ja, du. Also wenn du dich nicht änderst, dann kann das ja nicht funktionieren. Und das ist so schade, wenn wir das verlieren, wenn wir verloren sind, wenn wir uns von Gott entfernen. Und eine Sache, da muss ich noch kurz drauf eingehen, weil wenn man über Verlorensein redet, das habe ich ja vorhin gesagt, dann denken Leute auch an die Hölle. Und ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt mal zwischendurch von Gott wegrennen und irgendwie abgelenkt sind, wie das Schaf vielleicht, dass das heißt, wir kommen jetzt gleich in die Hölle oder so. Aber natürlich ist das letztendlich die Konsequenz, wenn wir dauerhaft wegrennen. Ich glaube, wir können im Leben irgendwie so 2 Richtungen einschlagen. Entweder wir sagen, ich will mich auf Gott zubewegen, oder ich laufe vor ihm weg. Und wenn ich zwischendurch mich mal verlaufe oder bis hier im Mist stecke oder so, damit kommt Gott klar. Der ist super gnädig, wirklich. Aber das sehen wir an den Geschichten so. Wenn der Sohn zurückkommt, der kriegt die Kreditkarte gleich in die Hand. Ja? Gott ist gnädig, der vergibt. Aber wir müssen halt zurückkommen, das ist das Wichtige. Also, ja. Ich denke, es ist logisch, wenn wir sagen, wenn ich auf meinem irdischen Leben ohne Gott leben will, wenn ich sage, Gott, ich komme ohne dich klar, dann sagt Gott, okay, kannst du machen, aber dann in der Ewigkeit, warum sollte Gott sagen, hey, du hast mich dein ganzes Leben ignoriert, du wolltest gar nichts von mir wissen, warum sollen wir jetzt in ein Haus einziehen zusammen? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Also wenn du nicht willst, dann zwingt dich Gott ja auch nicht. Also welche Richtung läufst du in deinem Leben gerade? Läufst du auf Gott zu, läufst du vor ihm weg? Ja, lass uns mal schauen, was sind Gründe, warum wir verloren gehen? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Also das Schaf, das ist manchmal sehr schäflich, so wie wir manchmal sehr menschlich sind. Und es guckt einfach so und ist abgelenkt und da, oh, das Gras ist so schön grün. Ja, das meint es vielleicht gar nicht böse, es kommt einfach irgendwo, verirrt sich irgendwo, muss wieder gefunden werden. Oder die Münze, die ist noch unschuldiger, oder der Geldschein. Der kann überhaupt nichts dafür, dass sie verloren gegangen ist. Die Münze ist einfach vom Tisch gefallen. Ja, also vielleicht gibt es in deinem Leben Umstände, die irgendwie, wo du dich so fühlst, als wärst du vom Tisch gefallen, als wärst du irgendwie verloren gegangen. Umstände haben das gemacht. Ja. Das ist interessant, bei Umständen, wenn so krasse Sachen passieren im Leben, dann gibt es Menschen, die sagen dann auf einmal, oh, die sagen dann, nee, Gott ist böse, warum lässt er das zu? Die laufen weg vor Gott. Und manche Leute sind genau andersrum. Wenn was ganz Schlimmes passiert, dann gehen sie zu Gott, sagen, Gott, nur du kannst mir wirklich helfen. Das ist interessant. Welche Richtung gehst du? Oder auch der Sohn. Der Sohn, der hat ganz bewusst die Entscheidung gefällt. Er hat gesagt, ich weiß es besser, was mich glücklich macht. Ich will es selber probieren, ich nehme das Geld und ich gehe meinen Weg. Das kann auch ein Grund sein, warum wir verloren gehen. Aber Erinnerung, ganz wichtig, was bleibt unverändert, wenn wir verloren sind? Der Wert. Jawohl. 50 Euro im Gulli ist immer noch 50 Euro. Ja. Also, was heißt denn jetzt gerettet und warum ist das wichtig, warum ist das gut? Einmal werden wir gerettet vor uns selbst. Also, ich puste immer noch, ist egal, ich kriege das nicht. Also, wir sind gerettet vor uns selbst. Weil wir manchmal, ich kenne das von mir, in uns selber gefangen sind und irgendwie, ja, nicht weiterkommen oder selber die Orientierung verloren haben und auch keine Kraft haben. Ja. Und wenn wir gerettet sind, dann gibt uns Gott, dann haben wir wieder das volle Potenzial. Hier, ne? Also, wenn wir gerettet sind, wenn Gott uns gefunden hat, ich mag das in dem Lied, Amazing Grace, da heißt es nicht, ich hab's gefunden, sondern ich wurde gefunden. Ja, also, manchmal versuchen wir so, das ist so das Typische an Religion, wir versuchen irgendwie den Weg der Erleuchtung oder so, irgendwie das müssen wir finden und die, so, aber darum geht es gar nicht. In den Geschichten hier ist meistens Gott derjenige, der aktiv ist. Ja? Also der Schafhirte macht sich auf die Suche, die Frau sucht das ganze Haus durch und der Vater, der wartet bereit, bis der Sohn auch nur annähernd in die Richtung vom Haus kommt. Ja? Also Gott ist hier derjenige, der sich bereit macht. Lass uns mal anschauen, Titus 3, Vers 5, da steht es schön. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Amen. Genau, das ist das, was Gott tut. Er wartet auf uns. Und wisst ihr, es geht gar nicht nur darum, ob ich jetzt in die Hölle komme oder in den Himmel. So, es geht ja auch um einzelne Bereiche in meinem Leben. Wo in deinem Leben hast du Sachen, wo irgendwas verloren gegangen ist? Du sagst, das hätte ich gern wieder. Dann geh zu Gott damit. Oder wenn du dich selber einfach verloren fühlst, dann geh zu Gott. Gerettet sein heißt auch, dass Versöhnung stattfindet. Wenn wir zurückkommen zum Vater, dann kann Versöhnung stattfinden. Wenn wir in Rebellion wegrennen, dann ist die Beziehung kaputt. Und ja, dann wird's gut. Wir können vom Sohn lernen, den schauen wir uns nochmal an. Der Sohn, der macht drei wichtige Schritte. Und zwar sieht er ein, ich bin unzufrieden, ganz einfach. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das ist das Erste, was der Sohn macht. Also wenn du nicht unzufrieden wirst oder wenn Leute nicht unzufrieden wären, dann werden sie nicht verstehen, dass sie gerettet werden müssen. Wenn du dich nicht verloren fühlst, dann kann man dir das nicht zum Vorwurf machen unbedingt. Die Münze, die weiß auch nichts davon, dass sie verloren war. So. Aber ja, dazu müssen wir einfach kommen, dass wir unzufrieden sind, dass wir sagen, ich will das anders machen. Da denke ich gerade an meinen Helm. Wisst ihr, so viele Leute fahren ohne Helm Fahrrad. Habe ich auch ganz lange gemacht, aber meine Frau, die hat darauf bestanden, dass ich mir so einen Helm... Oh, es geht alles kaputt. Dass ich mir so einen Helm hole, es geht noch. Also, der Helm. Wisst ihr, den Helm, den brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Oder? Oder warum schnalle ich mich denn an? Ich hatte noch nie einen Unfall, aber es soll da so Leute geben, ich weiß nicht, was die machen, aber die bauen Unfälle. Ja, aber das ist halt das mit Gott. Irgendwann, es gibt Leute, die bauen nie einen Fahrradunfall, ja? Aber eine Sache ist gewiss, dass wir sterben müssen. Und spätestens dann, das war jetzt hart, okay, aber spätestens dann ist die Frage wichtig, habe ich den Helm des Heils auf oder nicht? Okay, das war jetzt zu, nee, das war nicht zu krass. Das ist wichtig. Ich rede hier so locker flockig, ja? Vielleicht kennt ihr den Vers, bedenke uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Manchen Leuten hilft leider nur der Gedanke, okay, irgendwann ist mein Leben mal vorbei. Weil die haben alles in Kontrolle, alles im Griff, aber das hat irgendwie keiner im Griff. Ja? Also es ist gut, ihr habt jetzt gelacht, es ist gut, wenn ihr nicht erst an den Tod denken müsst, damit ihr irgendwie versucht, vernünftige Entscheidungen zu treffen oder einen Helm zu tragen oder so. Aber es ist gut, wenn wir uns bewusst machen, wo wir vielleicht tatsächlich Gottes Gnade nötig haben. Ja. Wisst ihr, also es geht nicht um, es gibt in Amerika so eine Bewegung von, das nennt sich Hyper Grace Movement oder so. Also die sagen, die Gnade ist größer als alles, es ist ganz egal, was du machst. Aber ich glaube, wenn man das sagt, dann hat man die Gnade eigentlich gar nicht richtig verstanden. Und wenn ich jetzt, also ich bin jetzt zum Beispiel, ja, ich bin jetzt verheiratet, ja, und wenn Hanne sagt, ich versuche dir immer zu vergeben, dann sage ich ja nicht, oh, kann ich ja machen, was ich will, ja, jetzt mache ich hier was auch immer, darum geht es ja nicht. Dann habe ich doch gar nicht verstanden, worum es in der Beziehung geht. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch keine Angst haben vor der Hölle, wenn wir irgendwie mal Mist bauen und in Sünde fallen, weil es letztlich darum geht, wo bist du denn mit deinem Herzen? Möchtest du zurück zu Gott? Möchtest du versöhnen? Möchtest du immer näher an ihn ran? Oder gehst du in die andere Richtung? Und ich glaube, es gibt nichts dazwischen. Ich glaube, wir können nicht neutral bleiben. Entweder wir gehen unseren eigenen Weg oder wir sagen, okay, ich möchte mit Gott gehen. Und wir gehen zurück zu dem Sohn in dem Gleichnis hier. Also er ist unzufrieden. Er sagt, Mensch, was ist mit mir passiert? Ich muss ja schon diese Schoten essen, die Schweine essen. Ich will zurück. Und er gesteht sich ein, dass er Mist gebaut hat. Und er bekennt das. Das sagt er auch zu seinem Vater. Ich habe Mist gebaut. Vergib mir. Und ja, wenn ich überlege, der verlorene Sohn, das klingt immer so, manchmal klingt das so weit weg. Ja, so verloren bin ich ja jetzt auch nicht. Ich esse ja kein Schweinefutter. Aber manchmal gehen wir so, ich kenne das von mir, dann distanziere ich mich irgendwie von Gott in einer bestimmten Sache. Irgendwie führt Gott mich immer wieder zu so einem Punkt, wo es heißt, Lukas, willst du mich oder das andere? Was ist dir jetzt wichtiger in dieser Situation? Weil das, was dir am wichtigsten ist in deinem Leben, das ist dein Gott. Wenn du sagst, ich vertraue mehr auf mein Geld als auf Gott, dann ist das Geld dein Gott. Und vielleicht gibt es in deinem Leben auch so Punkte, wo Gott dich immer wieder hinführt und dir bewusst macht, dass du da irgendwas hast, was dir leider noch ein bisschen zu wichtig ist, wo Gott nicht an erster Stelle steht. Und da ist es gut, wenn wir sagen, okay, also ich mache das dann, ich versuche das dann. Wenn ich das dann merke, okay, ich merke, das ist mir wichtiger als Gott, dann sage ich, es tut mir leid und ich gehe zurück. Für mich war damals, das stand nicht auf dem Zettel, das ist jetzt ganz spontan. Also damals, als ich mich verliebt habe in Hanna, da war mir das super, super wichtig. Ich wollte unbedingt heiraten. Das war das Wichtigste überhaupt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Gott hat was dagegen. Immer habe ich gedacht, das ist bestimmt nicht richtig. Die ist zu gut für mich. Gott möchte was anderes. Ja, der hat andere Pläne. Oh, Mist. So, und ich habe dann gehadert und bin mit Gott diskutiert. Ich habe gesagt, ich mag die Frau. Die ist super. Ich will die heiraten. Und das hat mich richtig viel Kraft gekostet und Tränen. Irgendwann habe ich es geschafft. Da bin ich raus in den Wald, habe geschrien, habe mit Gott gekämpft. Ich will aber. So. Und irgendwann habe ich aber gesagt, okay Gott, du bist wichtiger. Wenn du sagst nein, dann ist okay. Und gleich in dem Moment sagt Gott, super, ich freue mich auf die Hochzeit. So. Ja. Also es war für Gott einfach wichtig, dass er an erster Stelle steht. Es geht nicht darum, dass er uns was wegnehmen will, dass er irgendwie unser Leben suboptimal machen möchte. Wenn wir ihn an erste Stelle stellen, dann wird unser Leben gut. Es werden nicht alle Sachen gut, alle Details gut, aber das Wichtigste ist einfach, dass diese Beziehung stimmt. Und nichts macht unglücklicher als kaputte Beziehungen. Genau, also was ist der Grundtenor in deinem Leben? Bewegst du dich auf Gott zu oder in welchen Bereichen fällt es dir schwer? Wo musst du nochmal neu sagen, okay Gott, ich gebe dir alles hin? Und das macht auch der Sohn. Der gesteht sich ein, ich habe Mist gebaut. Und seine Haltung ändert sich völlig. Am Anfang ging er weg und hat gesagt, gib mir, was mir gehört. Gib mir mein Erbteil. Und jetzt kommt er wieder und sagt, mach mich zu deinem Diener. Also die Herzenshaltung hat sich komplett verändert. Und die Belohnung, die er dafür kriegt, ist auch gewaltig. Kriegt die Kreditkarte. Genau. Also auch wenn du zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal weggelaufen bist, was hält dich davon ab, wieder umzukehren? Bei mir ist es manchmal der Stolz. Denke ich, jetzt habe ich genau das Gleiche schon wieder falsch gemacht. Gerade in einer Beziehung merkt man das oft, in menschlichen Beziehungen, da habe ich schon wieder das falsch gemacht. Und dann ist es so schwer manchmal, umzukehren, zu sagen, es tut mir leid, ich möchte mich bessern. Ja, also, wenn du dich verloren fühlst, lass dir sagen, Gott sucht nach dir. Gott möchte dich finden. Und die drei Geschichten, die haben alle ein Happy End. Das ist die Gemeinsamkeit. Am Ende gibt es immer eine Party, wenn was wiedergefunden wurde. Also Gott möchte gerne eine Feier für dich schmeißen, weil er dich gefunden hat, weil er dich finden möchte. Genau, lass dich finden und mach dich auf den Weg zurück zum Vater. Vielleicht können wir uns noch kurz Zeit nehmen mit einem Lied oder so, nochmal darüber nachzudenken und danach wollen wir dann das Abendmahl feiern. Also, wo ist der Punkt in deinem Leben, wo du zu Gott kommen musst, wo du sagen musst, okay Gott, ich will, dass du der Chef bist.